The One Social, dein Podcast rund um Social Media Marketing und Branding. Wir berichten über exklusive Insights, spannende Learnings und lassen dich hinter die Kulissen unseres Agenturlebens blicken.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom The One Social Podcast. Heute mit einem außergewöhnlichen Gast, würde ich sagen. Er sieht auf den allerersten Blick vielleicht aus wie das ganz typische Klischee eines Bad Boys. Tattoos bis ins Gesicht. Aber eigentlich bist du viel mehr als das. Du bist nämlich Tattoo-Artist, Unternehmer, Founder von einer Charity-Organisation, Mental Health Advocate im Social Media und du bist seit anderthalb Jahren auch bei OnlyFans zu sehen. Und genau darüber, wie das alles zusammenkommt, wollen wir heute mit dir sprechen. Herzlich willkommen, lieber Pat. Wie geht's dir?
Danke, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir?
Mir geht's auch gut. Ich habe mich sehr auf die Folge gefreut.
Ich mich auch. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Jährchen.
Ja, tatsächlich tätowiert Pat mich. Und ich war erst vor wenigen Tagen ja tatsächlich bei dir im Studio.
Stimmt.
Und so sind wir darauf gekommen, diese Folge gemeinsam aufzunehmen. Und für alle, die dich aber nicht kennen, Pat, wie würdest du, wenn du jetzt drei Worte hättest, wie würdest du dich beschreiben? Wer ist Pat die Kappa?
In drei Worten, das ist immer super schwierig, ne? Ich würde sagen, gutmütig, was jetzt nicht wirklich auch positiv behaftet ist, vielleicht auch negativ. Gutmütig, empathisch und kreativ.
Es ist voll schön, dass du direkt solche Attribute nimmst, weil ich dachte jetzt, es kommt sowas wie, ja, ich bin ja Tätowierer und ich habe ein eigenes Studio. Weißt du aber, dass du direkt auf die Ebene gehst? Als nächstes hätte ich nämlich hier stehen, als ich jetzt nämlich bei dir war, hatten wir uns auch unterhalten und da hast du gesagt, boah, irgendwie, ich bin ja eigentlich viel, viel mehr als das, was ich so, wofür ich vielleicht nach außen hin wahrgenommen werde.
Das ist richtig.
Und deshalb meine nächste Frage. Was denken Leute am häufigsten falsch über dich?
Ich würde sagen, dass die Leute immer wieder überrascht sind, dass man vorher ein Leben hatte. Also viele Leute gehen davon aus, wenn man jetzt die Rolle von mir als Tätowierer nimmt, dass ich seit 16 Jahren Tätowierer bin. Und wenn dann die Fragen kommen von Kunden, was hast du denn vorher gemacht? Und man erzählt so, ja, man hat studiert und man hat in der Werbeagentur gearbeitet.
Ja, kurzes Beispiel, genau vor 5 Minuten ist das passiert.
Okay, und wenn ich dann sage, ja, ich habe Medientechnik studiert, dann sagen die, ah, krass, du hast was Richtiges gemacht. So als, also direkt gibt es eine Abwertung, als wenn Tätowierer sein so das letzte, die letzte Option gewesen wäre, wie man hätte machen können. Und das ist halt total schade.
Das glaube ich sofort. Aber also, ich habe ja gerade schon eingeworfen, genau das Gleiche hatten wir gerade vor 5 Minuten. Mhm. Du hast erzählt, bevor ich Tätowierer geworden bin, habe ich in einer Marketingagentur gearbeitet.
Das
und ich
richtig.
War, du hast was? Also erzähl das doch gerne mal. Wo kommst du her? Was hast du bislang schon so gemacht?
Okay, da müssen wir sehr weit ausholen. Also ich habe ursprünglich mal in einer Druckerei Drucker gelernt und dann aufgrund von gesundheitlichen Problemen habe ich mich dann ein bisschen umorientiert, habe mein Fachabitur nachgeholt und habe dann Medientechnik studiert und bin dann zu einer Werbeagentur gekommen. Erst als Junior-Projektleiter, dann als Senior-Projektleiter. Und das war so die wilde Zeit, wo im Marketing, Guerilla-Marketing ganz, ganz groß war. Dieses Thema, so thinking out of the box, das war so 2004, 2005. Irgendwie die Ecke oder mag es vielleicht auch 2003 gewesen sein. Und da wurde ich dann in der Werbeagentur in Düsseldorf eingestellt, um so ein bisschen die verrückten Sachen zu machen.
Mhm.
Und das habe ich gerade schon deiner Kollegin gesagt, das war halt wild. Da gab es noch kein Social Media Influencer Marketing oder sowas. Da haben halt Sportler oder Schauspieler mal angerufen, wir bräuchten eine Limousine von einem Autohersteller für Rote Teppich Event.
Mhm.
Und wir haben herzlich gelacht und haben gesagt, ja, nice try, ihr könnt Limousinenservice anrufen, aber von uns bekommt ihr nichts, solange man nicht irgendwie Boris Becker oder irgendwie ein A-Promi ist.
Ja.
Und heutzutage, das ist halt die Welt ganz anders.
Funktioniert
ne?
das Ganze ganz anders.
Ja.
Da schauen wir auch gleich nochmal drauf. Das ist ja ein Teaser für den weiteren Verlauf der Folge. Du hast ja nämlich auch das Ganze ja zunutze gemacht für dein Tattoo-Studio.
Absolut, absolut.
Aber da kommen wir vielleicht später dann nochmal hin. Wie bist du dann zum Tätowieren gekommen?
Ich bin zum Tätowieren gekommen, eigentlich durch Zufall, durch meine damalige Freundin. Ihr bester Freund war Tätowierer und zu dem Zeitpunkt hatte ich dem Agenturleben den Rücken gekehrt. Ich habe immer sehr viele, auch im Nachhinein vielleicht auch dumme Entscheidungen getroffen, aus dem Bauch heraus. Und so von heute auf morgen, ja, dann komme ich halt nicht mehr.
Mhm.
Habe dann Ladenbau gemacht für unter anderem diverse Mobilfunkanbieter, viele Shops in ganz Deutschland umgebaut und habe dann halt meine Zeit unter der Woche in ein Tattoo-Studio verbracht. Mhm. Von Mike Dagas heißt er. Mittlerweile lebt er in L.A., ist Künstler, macht nur noch Ölgemälde, hat dem Tätowieren den Rücken gekehrt. Und ich durfte bei ihm lernen dann. Und es war erst ein bisschen aushelfen, ein bisschen chillen, mal ans Telefon für ihn gehen, weil er selber tätowiert hat. Und dann hieß es, ja, hol dir mal ein bisschen Schweinehaut, du übst jetzt mal. Und dann habe ich es halt einfach weitergemacht und jetzt sind 16 Jahre rum.
Finde, also Kunst und Tätowieren, hängt das eng zusammen für dich?
Absolut. Nichtsdestotrotz empfinde ich, dass Tätowieren ein Handwerk ist, immer noch. Und ich habe immer ein großes Problem zu sagen, ich bin Tattoo-Künstler. Oder generell habe ich ein Problem damit, wenn alle davon reden, sie sind Tattoo-Künstler. Mhm. Weil wir sind Tätowierer und es ist ein Handwerk. Und natürlich ist in dem vorherigen Prozess Kreativität mit eingebunden. Aber die reine Technik, das Tattoo in die Haut zu bringen, ist halt reines Handwerk.
Ja, also eine Mischung aus beidem.
Ja.
Ja, aber Handwerk, da haben wir uns ja auch schon ein bisschen drüber unterhalten, dass du manchmal das Gefühl hast, Handwerk kommt vielleicht manchmal auch ein bisschen zu kurz.
Absolut,
in der heutigen Zeit, aber nach wie vor sehr wichtig.
Ja, das ist richtig.
Wie hast du dann oder wann hast du dann gemerkt, boah, ich möchte eigentlich mein eigenes Studio aufbauen?
Das war absoluter Zufall, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war sogar an einem Punkt vor, es sind jetzt glaube ich 8,5 Jahren, da habe ich eigentlich gesagt, ich höre auf mit dem Tätowieren und gehe wieder ins Marketing und hatte auch eine Option auf eine Stelle als Marketingleiter, in einem echt coolen Unternehmen. Und durch Zufall habe ich den Vermieter, beziehungsweise mittlerweile jetzt Vermieterin, kennengelernt von meinem jetzigen Studio. Und das war eine Bauchentscheidung. Das war einfach im Restaurant, wenn du willst, guck dir an, kannst du haben. Und dann habe ich einfach zugesagt.
Ja, und bist du froh drum, dass es so gekommen ist?
Auf jeden Fall.
Also war das keine dumme Entscheidung, wie du gerade gesagt hast?
Nein, das war keine dumme Entscheidung. Kurzzeitig habe ich immer gedacht, oh mein Gott, was habe ich mir da angetan? Weil der ganze Laden musste umgebaut werden. Es war früher eine Spielhalle.
Ah, mit, damit kennen wir uns aus.
Mit so, say no more.
Guck mal, eigentlich hatte ich der ganze Weg doch dahin geführt. Ich habe es ja gerade schon angeteasert. Du hast nämlich ja auch gerade am Anfang deine Marketing-Kenntnisse, Skills, dein Gespür dafür, wie auch immer man es nennen möchte, unter anderem genutzt, um das zur Studie aufzubauen, richtig?
Das mag sein. Vielleicht war es aber auch eher einfach Zufall, weil man die richtigen Leute kannte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass wir jetzt so eine kleine Lobpreisung mal auf die Michi richten müssen. Weil ohne Michi, glaube ich, wahrscheinlich würde ich auch Tätowierer, erfolgreicher Tätowierer sein. Aber sie hat mir den Weg geebnet, gerade am Anfang einen richtig guten Push zu haben, um halt auch in diese ganze Influencer-Marketing-Welt reinzuschnuppern.
Wie hast du Influencer-Marketing dann für dich genutzt zum Aufbau?
Ich könnte jetzt irgendwas total Tolles und Krasses sagen, aber es ist einfach passiert. Ich muss ehrlich sagen, ich habe Michi tätowiert schon seit Ewigkeiten und sie ist ja dann, hat ja dann die Rolle eingenommen als Ladenbesitzerin von The Ones am Anfang und ist dann immer weiter gewachsen zu einer richtig krassen Businessfrau und natürlich im Rücken oder Seite an Seite mit Marc, den darf man natürlich auch nicht vergessen.
Nee, den darf man nicht vergessen.
Dahinter. Und die als Team haben halt den Shit gerockt, muss man sagen. Und dadurch, dass sie bekannter geworden ist, ist natürlich das auch irgendwie ins Auge gefallen, dass ich sie mal tätowiert habe. Und dann haben andere Influencer das gesehen, haben gesagt, oh, da will ich auch hin, das ist schön.
Aber du hast ja auch, als wir uns vorab unterhalten haben, auch schon gesagt, dann war halt auch vielleicht bei anderen Tattoo-Studios nicht so das Verständnis dafür da, warum wird jetzt Person XY mit der und der Reichweite umsonst tätowiert und was bringt mir dann am Ende wirklich diese Story? Und da hast du ja schon ein Verständnis dann auch für mitgebracht und wusstest, okay, wenn jetzt Person Z hier hinkommt und ich da dann auch, sei es noch so klein, das mache und weiß, okay, die Community kommt dann eben auch für diese kleinen Sachen, das ist halt trotzdem ein Riesenschritt in die richtige Richtung.
Absolut. Was viele Leute vergessen oder viele Tätowierer vergessen, ist halt, dass die Mund-zu-Mund-Propaganda ist das beste Marketing, was es gibt.
Ja, und genau darauf fußt der Influencer-Marketing
richtig.
Im Endeffekt.
Und es gibt nichts Besseres als eine gute Empfehlung. das ist Gold wert. Und das habe ich im Studium gelernt, das habe ich in meiner Zeit in der Marketingagentur gelernt. Und das zieht sich einfach so durch.
Also wie hat sich dann dieser Push wirklich auch langfristig für dich und dein Studio ausgewirkt?
Dass man stetigen, beziehungsweise ich muss vorgreifen, oder?
Kein Problem.
Wie soll ich das sagen? Ich habe so viele Gedanken im Kopf, was ich antworten möchte. Dass viele Tätowierer haben einfach so diese Tattoo-Szene gesehen. Tattoos, große Tattoos und Realistik-Tattoos oder Oldschool-Tattoos. Und da beschneidet man sich eigentlich, wenn man jetzt wieder zum Marketing hinkommt. Du hast ein Kundenpotenzial von 100% und du nimmst aber nur diese 30%, die Rock hören und große Tattoos haben wollen oder düstere Tattoos. Und die restlichen 70% zum Beispiel, die einfach nur kleine Tattoos oder die einfach nur einfach für ihre Mama, für den Papa irgendwie einen kleinen Schriftzug haben wollen, die Tätowieren als Deko sehen, die wurden vorher gar nicht bedient als Kunden. Also 70% vom Markt, die waren gar nicht, die wurden gar nicht ausgenutzt.
Also eigentlich diese Nische öffnen für den Mainstream.
Richtig. Und das habe ich halt zum Teil auch gemacht.
Glaubst du vielleicht deshalb, dass sich viele damit schwer getan haben, diese Nische so zu öffnen? Weil du sagst ja selber, für so ein kleines Tattoo zu kommen, ist natürlich, man hat gar nicht die Gelegenheit, so tief irgendwie einzusteigen, sich auszutauschen, vielleicht auch wirklich das Gefühl, dem gerecht werden zu können?
Glaube ich gar nicht. Ich glaube eher, dass diese, wie du es gesagt hast, dass diese Nische geöffnet wurde oder dass sogar der Großteil dieses Marktes geöffnet oder erschlossen wurde, gar nicht gesehen wurde, sondern Tätowieren war sehr lange Zeit eher durchaus ein Nischending. Und entweder man hat Rock gehört oder man war irgendwie im Rotlichtgewerbe oder es war halt nicht so im Mainstream angekommen.
Das stimmt. Ist
ja erst durch, ich würde sagen so 2009, 2010, Miami Inc. und diese ganzen Sendungen, dadurch hat es ja einen enormen Hype bekommen und dann haben Sportler angefangen, Fußballer gerade, die haben ja enorm geholfen, das Ganze in den Alltag zu bringen.
Wenn wir jetzt nochmal auf die Marketingbranche oder Social Media gucken, da steht ja im stetigen Wandel. Und ich meine, auch jetzt gerade passiert wieder der Wandel, zum Beispiel auch bei Instagram. Die Influencer, die bei dir waren, die bauen gerade Häuser, die bekommen Kinder, die konzentrieren sich vielleicht nicht so unbedingt auf ihre neuen Tattoos, sondern vielleicht eher auf den Familienurlaub oder auf die Zukunftsplanung. Was hat das auch für eine Auswirkung auf dich, auf dein Studio?
Das ist super interessant. Das ist nämlich genau richtig. Wir haben genau die gleiche Herausforderung wie, glaube ich, der ganze Markt, dass man so ein bisschen umdenken muss oder mit der Zeit gehen muss. Weil gerade genau diese Influencer, die bei mir als Kunden waren, gar nicht mehr so vielleicht diesen Fokus haben, Tattoos zu bekommen. Ja. So, das Ding ist halt für die durch. Oder teilweise lassen sie sich auch ihre Tattoos entfernen, was absolut legitim ist, das möchte ich mal sagen. Ja. Ne? Empfinde das nicht als irgendwie Anschlag gegenüber meiner Arbeit, sondern das ist absolut legitim. Man hat es jahrelang gefühlt, jetzt vielleicht nicht mehr oder es passt einem, man will diese Person nicht mehr sein. Wir haben zum Glück die Möglichkeiten, dass das durchaus reversibel ist. Natürlich hat das aber auch Auswirkungen, wenn große Influencer sagen, ich möchte keine Tattoos mehr machen oder sogar den Schritt gehen, ich lasse sie sogar wegmachen, dann ist da eine große Volkschaft, die vielleicht sagt so, nee, ich möchte auch keine Tattoos mehr.
Ja. Oder Tätowieren sonstiges. Ist natürlich auch kein kostengünstiger Punkt. So,
richtig.
Ne? Es ist wie, als würde ich mir, also ich meine, auch in der Konsumbranche generell sieht man ja gerade, dass immer weniger Geld ausgegeben wird, beziehungsweise das Geld auch vielleicht nochmal bewusster ausgegeben wird.
Sagen wir, wie es ist, es ist ein Luxusprodukt.
Ja.
Ich bin jedem Kunden dankbar, der sich denkt, ich möchte mir das gönnen.
Ja.
Also, das ist absolut wertvoll.
Wir haben gestern über Hyperindividualisierung gesprochen, dass ja eigentlich gerade der Trend auch wieder dahin geht, vielleicht auch als Antwort auf diese ganzen Themen wie KI, Digitalisierung, alles könnte auch schnell wieder eher in Richtung Einheitsbrei verschwimmen, dass man viel mehr sich auf Nischen konzentriert, auf kleine Communities, auf Lokalität und gerade natürlich auch dieses Thema Individualisierung, wie gestalte ich meinen Körper, mein Leben etc. Eigentlich müsste das doch aber sehr gut wieder zur Tattoo-Branche passen.
Absolut, ja. Ich glaube auch einfach, dass durch diese Individualisierung gibt es immer mehr, also abgesehen davon gibt es im Tattoo-Markt immer mehr Tätowierer. Die Arbeit verteilt sich auf viel mehr Tätowierer. Es ist irgendwie auch teilweise Trend geworden, wenn wir jetzt so diesen Schwung von Instagram war halt eine Macht und ist jetzt mittlerweile vielleicht sogar fast den Rang abgelaufen in der neuen Generation. Mhm. Und TikTok ist jetzt eine Macht und dadurch wird sich super individualisiert. Es gibt eine riesen Followerschaft, die zum Beispiel Tätowierern folgt, beziehungsweise Menschen folgen, die anfangen zu tätowieren und sagen, hey, ich nehme euch mit auf die Reise, ich habe mir gerade eine Tattoo-Maschine bestellt und Übungshaut. Ich probiere das jetzt aus und nach einem Monat sagen die, hey, ich habe bei meinen Eltern, ist ein Räumchen frei, da habe ich jetzt mein Tattoo-Studio, mein erstes Tattoo-Studio, baut das mit mir um und sammeln hunderttausende Follower, was, wo ich gar nichts gegen sagen kann. Das ist super clever gemacht aus Marketing-Sicht.
Ja.
Sei es jetzt mal aus Tätowierer-Sicht, ist es nochmal anders, weil die keine Hygienekurse besucht haben.
Das ist also da siehst du auch eine gewisse Gefahr, in Anführungszeichen, dass das auch vielleicht, also oder fürchtest du auch, dass dadurch das Handwerk selber vielleicht irgendwie auf Dauer negativere Auswirkungen hat? Weil wenn man dann zum Beispiel öfter hört, oh, es hat sich jetzt entzündet oder es ist irgendwie verschwommen, es ist gar nicht so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist das auch so deine Befürchtung oder wie gehst du jetzt damit um, so mit dem
Wissen?
Ich
glaube, es ist generell im Wandel und man kann nicht immer, gerade wenn wir jetzt über die Tattoo-Branche reden, ja, es gibt eine riesen Volksschaft, die sagen, ja, ich benutze nur die alten Magnetspulenmaschinen, die kennst du wahrscheinlich auch noch, die richtig schön laut surren. Und ich war auch schon relativ, also ich habe damit gelernt, da musste man auch wirkliches Know-how haben, um diese Maschinen auch zu reparieren, weil die durchaus, wenn es von super heiß an einem Tag und am nächsten Tag regnet, ist es total schwül, dann sind die schon anders gelaufen. Du musstest viel, viel mehr Know-how haben. Teilweise hat man ja auch früher noch die Nadeln selber gelötet. Das weiß ja kaum einer. Also niemand hat oder kaum einer hat noch das Know-how. Und heutzutage kannst du dir ohne einen Gewerbeschein oder sonstigen Nachweisen bei eBay eine Tattoo-Maschine, einen Tattoo-Pen besorgen. Der läuft ja von alleine. Also du machst ein Nadelmodul drauf. Es ist ja noch nicht mal mehr die Frage, wie spannt man die Nadel ein, wie desinfiziert man das Griffstück in einem Heißluftsteri oder, sondern du nimmst es aus der Verpackung, du steckst es drauf, du machst an und dann läuft's schon irgendwie und irgendwie geht das schon.
Also für dich eigentlich so der nächste Schritt einfach im Wandel von Handwerk, was
also
da auch überall passiert.
Zum einen normal, weil man kann ja auch, wenn man jetzt Beispiel Autobranche nimmt, das wäre genauso, als wenn man jetzt dem Wasserdampfauto irgendwie hinterher weint. Nur weil es damals der Ursprung war. Ne? Also, das ist ein normaler Prozess. Trotzdem ist es irgendwo auch schade, dass sehr viel Handwerk vergessen wird.
Ja. Sieht man dich denn jetzt auch bald auf TikTok?
Ich habe einen TikTok-Account. Ich bin so schlimm mit Social Media generell. Ich habe so Phasen, wo ich super gern viel teile und dann wiederum, wo ich super, super still bin. Und da ist so, wenn ich zurückblicke, mein größter Fehler gewesen, auch in dieser ganzen Hype-Zeit um Influencer-Marketing oder wo alle Influencer bei mir waren, ich habe das gar nicht richtig ausgenutzt. Ausnutzen ist wieder ein schlechtes Wort.
Ich habe das nicht
richtig genutzt. Ja. Ich hatte, ich weiß nicht, darf ich Namen nennen oder so?
Klar, hau raus.
Das ist absolut okay. Zum Beispiel, wenn wir eine Farina nehmen, ne? Super tolle Frau mittlerweile, also vorher Mädchen, jetzt mittlerweile ist es zur Frau, ne? Das ist gar kein Bashing, um
sie
Gottes Willen, ne?
Super toll,
ne? Aber es ist ja auch schon ein paar Jahre, hat sich zum Beispiel auch jetzt lässt sich Tattoos wegmachen, was vollkommen legitim ist, das ist absolut okay für mich. Ich weiß auch gar nicht, ob es meine Tattoos sind, stimmt,
keine Ahnung.
Und jetzt habe ich den Faden verloren.
Du hast das Influencer-Marketing nicht so für genutzt,
sorry,
wie man es jetzt rückblickend hätte nutzen können.
Ich schweife immer so weit ab, dass ich vergesse.
Alles gut, ich sammle dich wieder ein.
Super gut. Und dann hat man eine Story, ich habe die Stories einfach nur geteilt. Oder Tim Johnson oder auch von Michi.
Ja.
Ich war hier auf Events zu den One Anniversary oder zwei
mein erstes
Tattoo
habe ich mir
Jahre
auf dem Event bei Faith Collection stechen lassen von dir.
Ja, genau, zum Beispiel. Und ich habe das einfach nur gerepostet, aber ich bin nicht den Schritt gegangen und das war dumm, jetzt zurückblickend. Ich hätte viel, viel mehr erreichen können und viel größeres Standing und eine viel größere Followerschaft mittlerweile haben können, wenn ich gesagt hätte, hey Leute, ratet doch mal, wer in einer Woche zu mir kommt oder ich gebe euch einen Tipp. Wenn ich das richtig genutzt hätte. Ich komme aus dem Marketing und es ist total dumm und ich wusste das auch zu dem Zeitpunkt, aber einfach, ich hatte den Fokus Arbeit, also tätowieren, ableisten und dann der nächste Auftrag. Also einfach nur Aufträge abarbeiten, anstatt wirklich sich den Moment zu nehmen, um das richtig auszukosten.
Ja, ja.
Um dann vielleicht auch mal zu sagen, so komm, wir warten jetzt mal 5 Minuten, wir machen richtig schöne Bilder oder sonst irgendwie was. Oder vielleicht machen wir auch kurz ein kleines Mini-Interview oder sonst irgendwie was, was die Leute vielleicht super interessiert. Wieso hast du dir das und das tätowieren lassen?
Weil man natürlich auch dazu sagen muss, mittlerweile ist das ganze Thema ja auch so zweimal von vorne bis hinten durchdacht,
absolut,
dass natürlich jetzt auch leicht ist zu sehen, was alles möglich ist.
Gar keine Frage, aber das rückblickend war absolut dumm, da habe ich die Gelegenheit gar nicht genutzt.
Trotzdem hat es ja ganz gut funktioniert.
Ja, natürlich.
Jetzt habe ich ja eingangs gesagt, du hast, als ich bei dir war, auch gesagt, boah, eigentlich bin ich ja aber auch mehr als das. Und wir haben jetzt unfassbar viel über dein Tattoo-Studio und über dich als Tätowierer gesprochen. Du sprichst ja auf deinem Social Media auch offen über das Thema Mental Health. Wieso? Was hat dich dazu bewegt?
Also ich habe mich sehr, sehr schwer, ich habe mit mir bestimmt 2 Jahre gekämpft und habe in der Zeit, wo ich mit mir gekämpft habe, beziehungsweise wo ich gemerkt habe, okay, was ist los mit mir, weil ich könnte jetzt sagen, in den letzten 10 Jahren habe ich keinen einzigen Tag, bin ich ausgeschlafen oder bin aufgewacht und habe gesagt, yeah, der Tag gehört mir, ich bin ausgeschlafen, geil, super cool. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich Tage hatte, wo ich es wirklich zelebriert habe. Ich bin morgens aufgestanden, wenn zum Beispiel Wochenende, Samstagmorgens aufgewacht, schön Espresso gemacht, dann in mein Sneakerzimmer. Hört sich jetzt dekadent an, ist halt auch einfach, es steht auch ein Schreibtisch, könnte jetzt auch Arbeitszimmer sagen. Aber es sind sehr, sehr viele Sneaker bei mir. Und dann habe ich mir gedacht, oh, welche Sneaker ziehe ich heute an? Und dann habe ich mein Outfit angepasst. Also ich bin da jetzt auch nicht so gewagt, aber welche Jeans, welche Hose, welches T-Shirt ziehe ich dazu an, dass es farblich irgendwie passt und matcht. Und dann raus oder aufs Fahrrad und dann zum Beispiel mal eine Runde gemacht, auch bei The Ones vorbei, um Michi zu besuchen, Hallo zu sagen, ein bisschen kurz mal quatschen und dann weiterzuziehen, vielleicht noch ein Espresso trinken, damals im Hommage, bei Mo, ein bisschen zu quatschen und so dieses Networking auch zu haben. Und ich habe es so richtig zelebriert, ich habe es richtig gefühlt. Und die letzten 10 Jahre ist es halt einfach so, um es kurz zu sagen, so mein Sneakerzimmer, die Sneakers stehen da drin. Ich ziehe sie nicht an. Ich habe Sneaker, die ich jeden Tag anziehe und die dreckig werden können zum Tätowieren. Aber ich nehme mir selber nicht mehr die Zeit. Und deshalb habe ich festgestellt. Und dann wollte ich was dagegen machen. Und dann war ich bei diversen Ärzten, habe Infusionen, Höhenlufttraining, wie auch immer bekommen. Und da wurde mir halt die Diagnose gestellt, okay, ein Burnout. Also das ist ja eine hochfunktionale Depression oder eine Ermüdungsdepression eigentlich. Und dann muss man erstmal so für sich selber damit klarkommen, so wieso, weshalb, warum. Und das hat, glaube ich, so 2 Jahre gebraucht, dass ich das dann mal so announced habe und darüber geredet habe oder es gedroppt habe, weil ich hatte sehr viel Angst, dass, wenn ich das droppe, dass die Leute sagen, okay, der funktioniert nicht richtig, dann sage ich besser meinen Tattoo-Termin ab. Und das ist ja meine Existenz.
Ja.
Und da hatte ich eine sehr, sehr große Angst. Und irgendwann habe ich gesagt, ja gut, wenn die Leute nicht den Horizont haben, um das zu differenzieren, dann verzichte ich darauf und habe das gedroppt. Und natürlich ist das auch passiert, dass einige Leute abgesagt haben, weil sie, die sagen nicht, ja, ich denke, ich habe gehört, hier Depressionen, so, ich glaube nicht, dass du das Tattoo gut machst, sondern die haben halt abgesagt, aber es war merklich.
Ja.
Und auch die Art und Weise.
Vielleicht sogar eigentlich ja mit einer guten Intention, um dich irgendwie zu entlasten, aber es.
Vielleicht auch, ja. Aber das Tätowieren an sich ist ja gar nicht mein Problem gewesen, sondern es ist eher so, dass eher das Zwischenmenschliche, nicht zwischen Kunde, Kundin und mir, sondern vielleicht das, um es kurz zu beschreiben, glaube ich, je lieber ich Menschen habe und je enger sie in meinem Leben sind, nicht nur in Partnerschaften oder Freundschaften, Bekanntschaften, je mehr ich von der Person halte oder je mehr Wert ich dieser Person gebe, desto mehr emotionales Monitoring betreibe ich. Also ich fühle mich verantwortlich dafür, dass diese Person sich besser fühlt, weil sie vielleicht gerade Stress mit dem Freund, Freundin, Partner, Mann, Familie, finanzielle Probleme oder sonstiges hat. Und ich fühle mich aus irgendeinem Grunde verantwortlich, diese Stimmung zu heben oder das beseitigen zu müssen durch Hilfe, durch irgendwie Netzwerk oder sonst irgendwie was. Und das ist das, was mich, glaube ich, über Jahre irgendwie sehr, sehr runtergezogen hat und dafür gesorgt hat, dass ich halt irgendwie einen Burnout habe.
Also gar nicht nur rein beruflich gesehen?
Gar nicht. Ich finde, Tätowieren ist mein Zen. Also ist wirklich mein Ruhepol.
Wann hast du, oder gab es so einen Turning Point, wo du gemerkt hast, boah, irgendwie so geht es jetzt auch nicht weiter? Das klang ja gerade so, als wäre es auch ein schleichender Prozess gewesen. Aber wo war so ein Punkt, wo du vielleicht auch gesagt hast, nee, irgendwie muss ich das jetzt mal angehen?
Angehen hinsichtlich Therapie und Sonstiges war vor dreieinhalb Jahren, wo ich dann auch durchaus zur Therapie gegangen bin, gerade deswegen. Und habe halt auch eine Zeit lang Antidepressiva genommen, ein halbes Jahr, was bei mir voll scheiße war, was auch nicht wirklich funktioniert hat, was relativ schnell dann auch wieder abgesetzt wurde. Bei mir hat geholfen, würde ich sagen, Sport, Ernährung, Reflexion und auch viel Lernen. Und ich würde sagen, jetzt so nach sogar 3,5 Jahren, ich habe, glaube ich, in diesem Jahr erst dieses richtige Aha-Erlebnis, was durchaus auch sehr, sehr mich allein fühlen lässt. Also ich habe eine wunderbare Partnerin, Verlobte, aber generell, was mich allein fühlen lässt und nicht einsam, also sondern nur allein, weil man sehr viele Freundschaften kündigt oder einfach ruhen lässt. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich mit einem riesen Tamtam diese Freundschaften beende, sondern es gibt Erkenntnisse. Und diese Erkenntnis hatte ich dieses Jahr, dass sobald, also ab dem Punkt, wo ich nicht mehr von mir aus diese Hilfe geboten habe oder für die andere Person funktioniert habe, bin ich auf einmal der, der sich so krass verändert hat. Mhm. Oder viele schieben das, wollen das dann vielleicht auf irgendwelche Ereignisse schieben oder sowas. Oder auf Partnerschaften oder sonst irgendwas. Nein, aber es ist einfach der Prozess in mir, dass ich das Erlebnis habe, okay, ich möchte jetzt mal aber mich um mich kümmern und ich möchte jetzt mal Nein sagen, weil das nicht mehr für mich okay ist, nur dir helfen zu wollen, also den Fokus zu haben, ich möchte dir helfen, koste es, was es wolle, auch wenn es auf meine Kosten geht, sondern ich möchte jetzt mal für mich da sein. Mhm. Und das ist so, in dieser Phase bin ich gerade dieses Jahr.
Dass du an dich denkst und auch deine eigenen Bedürfnisse genauso betrachtest wie die aller anderen.
Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin so krass, dass ich sage, okay, wenn die Leute, ich möchte viel, viel mehr in Zukunft auch noch über Mental Health und dieses ganze Thema Burnout, Depression reden, weil das ein riesengroßes Bedürfnis, gerade in den Sicht von der männlich gelesenen Belegschaft oder Followerschaft. Es ist mir wirklich egal, selbst wenn ich keine Tattoo-Kunden mehr hätte. Mittlerweile sage ich, okay, dann soll es so sein und ich werde eh meinen Weg finden. Dann werde ich was Neues finden. Ich meine, das habe ich ja auch mit meiner gemeinnützigen Gesellschaft, Matchday United, oder halt anderen Projekten, wo ich halt mehr oder weniger reingerutscht bin mit meiner Partnerin. Das ist mir mittlerweile nicht wirklich egal, weil das so als wenn es so.
Ja, man ist natürlich nicht gleichgültig, aber.
Es ist nicht gleichgültig, aber dann soll das so sein.
Ja, diese Akzeptanz
ist absolut da. Absolut.
Ich wollte dich jetzt eigentlich noch fragen, ich weiß nicht, ob du es beantworten möchtest, aber jetzt haben wir gerade so viel gehört, wie erfolgreich ja auch dein Start war, wie viele Schritte du vorher hattest und jetzt auch mit dem eigenen Tattoo-Studio, dass du dir damit ja auch irgendwo vielleicht ein Stück weit einen Traum erfüllt hast, der ja auch gut funktioniert. Mhm. Was macht das auch mit einem, wenn man dann aber auf der anderen Seite das Gefühl hat, weil irgendwie kann das vielleicht gar nicht auch emotional jetzt so stemmen mit dem ganzen Networking und den ganzen Leuten, die damit dranhängen, beziehungsweise was heißt, ich kann das nicht stemmen, aber was macht eben dann diese Kehrseite mit einem?
Das Networking an sich ist eine super tolle Sache und ich liebe das. Ich liebe das allein schon den Weg zur Arbeit, dass ich dann, da treffe ich ja auch schon die Kunden oder die Leute, die Mädels vom Blumenladen, weil ich jede Woche dann Blümchen kaufe. Die kennen mich und man quatscht kurz. Und die von der Brauerei, die Kellnerin, die ich schon, weiß ich nicht, wie oft tätowiert habe, die irgendwie über 60 ist oder so, der man das gar nicht zutraut. Und die mich umarmt und sich richtig freut, mich zu sehen. Also allein schon der Weg zur Arbeit ist schon toll. Und allein die Leute auf der Arbeit. Also ich habe jetzt mittlerweile so ein wundervolles Team. Das ist so wirklich, das sind mittlerweile wirklich selbstständige Menschen. Ne, also die selbstständig ihren Job ausüben wo ich mir gar keine Sorgen mache, dass die, also vorher war ich eher so ein bisschen, oder gefühlt, vielleicht war es auch einfach nur mein Gefühl, dass ich mich so ein bisschen um die kümmern musste oder an die Hand nehmen musste. Oder ich wurde vielleicht viel verantwortlich gemacht. Oder ich habe mich einfach nur verantwortlich gefühlt. Also ich möchte um Gottes Willen gar keinen da irgendwie sagen, ja, du bist schuld. Weil das ist nicht meine Rolle. Das ist auch, glaube ich, der Fehler, den ganz viele Leute machen, dass sie sich in so eine Opferrolle bringen und sagen, ja, da ist mir so viel Scheiße passiert und das ist passiert und da wurde ich verarscht und da wurde ich betrogen und dies, das, jenes, da wurde ich belogen. Und ja, klar, du kannst diese Rolle annehmen und dann bist du das Opfer. Aber das hilft dir nicht. Der Einzige, der dir helfen kann, bist du selber. Und du musst sagen, okay, ich möchte nicht mehr diese Opferrolle einnehmen. Ich habe auch Teilschuld daran. Ich habe das ausgehalten. Ich habe das mit mir machen lassen. Und nur ich bin halt in der Situation, mich da auch rauszuholen. Weil es kommt keiner an deine Tür und klopft und sagt, so, jetzt reparieren wir dich.
Ja.
Sondern du musst selber durch diese ganze Scheiße gehen. Du musst zur Therapie gehen, du musst deine Aha-Erlebnisse haben und wenn sie erst Jahre später sind, du musst vielleicht teilweise mit Sport kompensieren, du musst mit dir selber arbeiten, Atemübungen, Eisbaden, Vitamine. Also es gibt so viele Sachen, die wirklich kleine Prozente helfen oder mir jedenfalls helfen, die vielleicht total dumm erscheinen für jemand Außenstehenden, gerade wenn man zum Beispiel das Thema Depression gar nicht kennt. Wie viele Leute ich kenne, denen ich dieses Gefühl beschreibe, einfach nichts zu fühlen und die sitzen da und gucken mich an wie ein Auto und die sagen, tut mir leid, Patrick, aber ich habe keine Ahnung, was du meinst. Du musst doch was fühlen. Du musst doch dann, nehmen wir an, in den letzten Jahren, ich war zweimal in L.A., den Mike besucht, boah, super geil, mit der Harley Davidson, an der Küste lang, Santa Monica, in DFB-Pokalfinale mit Eintracht Frankfurt vor ein paar Jahren und richtig, richtig geile Sachen. Und ich war quasi fast wie auf der Jagd nach wieder etwas zu fühlen, was, wo ich weiß, mein Kopf weiß, dass ich das richtig, richtig geil finde. Mhm. Aber du hast kein Gefühl dahinter, du hast keine Emotion. Als wenn du in einem Panzerglaskasten sitzt und du siehst das alles, du weißt das alles, aber du fühlst es einfach nicht.
Ich kann mir schon vorstellen, dass es auch schwierig oder dass es einfach ein Prozess ist, sich das dann, oder ich meine, auf der einen Seite objektiv betrachtet läuft es ja alles super oder wie du sagst, man erlebt ganz tolle Dinge und man weiß ja auch an der Stelle, so eine Dankbarkeit ist ja auch irgendwie ein großes Thema, aber wenn man das dann irgendwie gar nicht empfinden kann, ist es ja schon ein großer Konflikt, den man da irgendwie ja auch vielleicht mit sich selber hat, mit seinem Zwischenverstand, Kopf, Bauch, Herz, was da auch alles immer mitspielt. Warum glaubst du, oder ist das der Grund, warum es vielen Menschen so schwer fällt, sich mit den Themen zu beschäftigen, darüber zu sprechen oder vielleicht auch gerade Männern, weil die Selbstmordrate von Männern ist zum Beispiel ja auch deutlich höher. Warum ist das so? Warum tut man sich damit so schwer?
Ich glaube, das sind reine Vermutungen, ne, oder halt das, was ich mir angelesen habe. Gerade wenn wir jetzt über Männer, um Gottes Willen, ich möchte natürlich auch jetzt nicht Frauen kleinreden in dem Sinne, aber jetzt gerade Bezug nehmend auf deine Frage, ist die Selbstmordrate aufgrund von mentalen Problemen bei Männern dreimal höher als bei Frauen. Alle 71 Minuten bringt sich in Deutschland ein Mann um, weil er einfach denkt, er kann nicht mit jemandem reden. Es ist so, es geht gar nicht darum, dass ein Mann nicht geliebt wird, sondern er denkt, er kann nicht, sich nicht mitteilen. Mhm. Weil dieses Stereotyp, was vermittelt wird, immer noch durch die breite Gesellschaft ist, der Mann ist der Versorger. Das ist nicht meine Meinung, um das klarzustellen.
Nee,
ne? Also das ist nicht das Rollenbild, was ich vermittle in meinem Leben.
Ich glaube, das kommt ganz gut durch, wenn man den Podcast hört.
Die Gesellschaft sagt, der Mann ist der Versorger, der Mann muss versorgen. Und dann nehmen wir doch mal das Bild. Du hast irgendwie Scheiß, du hast einen Burnout, du hast einen anstrengenden Job auf dem Bau oder wie auch immer im Büro. Und ja, an wen willst du dich wenden? Du gehst jede Woche zu deiner Fußballmannschaft 2-3 Mal. Da sitzt man nach dem Training, trinkt ein Bier und dann erzählen manche, oh ja, da habe ich die kennengelernt, oh ja, da habe ich die weggemacht oder sonst irgendwie was. Ne? So typische Männerszenarien in der Umkleidekabine. Ja, und dann kommst du an und sagst so, boah Leute, ich habe ein Problem. Ich glaube, mir geht's mental nicht gut. Was denkt man sich, wer das wirklich genau so macht.
Ja.
Und ich glaube, das läuft gegen null. Und dann, wenn wir Europa sogar nehmen, ist es sogar, also in Deutschland ist die Rate 3:1 und in Europa ist es sogar 4:1. Also, ne, also die Selbstmordrate ist viermal höher. Das ist
also absolut erschreckende Zahlen, also auf jeden Fall. Ich meine, das Bild des Mannes befindet sich ja gerade unfassbar im Wandel, weil natürlich auch das Bild der Frau sich unglaublich im Wandel befindet, gerade jetzt in modernen Gesellschaften, wie jetzt vielleicht hier in Deutschland. Auch wenn man natürlich auch da jetzt irgendwie wieder auch da den Wunsch nach mehr Konservativität auch wieder mal verspürt. Mhm. Ganz anderes Thema jetzt. Wie hat sich dein Verständnis von Männlichkeit so ganz persönlich durch die ganze Reise und Geschichte auch vielleicht verändert?
Ich glaube, ich wurde schon immer so erzogen, dass ich, glaube ich, dadurch, dass ich halt, dass meine Mutter alleinerziehend war und ich eine Zwillingsschwester habe und wirklich eigentlich umzingelt, positiv gesehen, umzingelt von Frauen aufgewachsen bin und viel, viel mehr beste Freundinnen habe oder gute Freundinnen habe, sagen auch liebevoll die Mädels bei mir im Laden, dass ich gefühlt 30 Tage im Monat meine Periode habe und sehr, sehr emotional immer bin oder meine Emotionen sehr schwanken. Ich bin da wirklich sehr, sehr, ich bin auch sehr nah am Wasser gebaut.
Ich glaube, Männer haben tatsächlich sogar auch sowas wie eine Periode.
Also das
so
kann gut sein, ja.
Hormonellen Zyklus, bestimmt,
ja.
Aber auch das ist jetzt.
Also ich definitiv. Und ich habe noch nie Angst davor gehabt, Schwäche zu zeigen. Weil für mich bedeutet es, meine Gefühle nach außen zu tragen und Schwäche zu zeigen, ist für mich eigentlich eine Stärke.
Mhm.
Aber das ist, glaube ich, nicht das Stereotyp, was die Gesellschaft erwartet.
Was bräuchte es in Bezug auf die Rolle des Mannes, jetzt mal so ganz plakativ gesagt, in der Gesellschaft, damit das besser wird?
Ich glaube, von beiden Seiten, denke ich, sollte es...
Also von Mann und Frau meinst du?
Von Mann und Frau oder generell von Mensch zu Mensch,
weil
es gibt ja viel mehr dazwischen.
Mhm.
Und ich glaube, von Mensch zu Mensch muss viel mehr Verständnis füreinander stattfinden und viel mehr Kommunikation. Und nicht nur Kommunikation. Ja, wie geht's dir? Ja, Urlaub? Ah ja, super, geil, neues Auto, geil, super. Sondern vielleicht mal, wie geht's dir? Wie geht's dir wirklich?
Ja.
So, ich habe gemerkt, so, ne, du kommst irgendwie jeden Tag so ein bisschen bedroppelt zur Arbeit. Ist irgendwie was? Kann ich dir irgendwie vielleicht deinen Tag versüßen? Oder willst du mir erzählen, was ist oder so?
Ja, manchmal muss es dann ja auch vielleicht gar nicht der beste Freund sein, sondern einfach irgendeine Person, die bereit ist, auch vielleicht dir mal zuzuhören.
Ja, und generell Dankbarkeit. Also, manchmal ist es doch ein ganz, ganz kleiner Akt. Und wie oft vergessen wir das, wenn wir beim Bäcker stehen und einfach nur sagen, vielen Dank oder ich wünsche noch einen schönen Tag. Allein das rettet manchmal Leute. Oder wenn ich so Postings mache auf Social Media und mal darüber rede in meiner Story, die Resonanz darauf, gerade auch von Männern, die dann schreiben, ja, ich hatte das auch, so und so, und die erzählen mir so intime Sachen. Und dann rede ich mit denen darüber ein bisschen und ich denke mir, geil, wenn ich es schaffe, dass einer sich nicht aufgibt, dann hat sich das Ganze gelohnt.
Also das Tabu einfach auch mal aufzubrechen?
Absolut.
Finde ich gut. Und das sind ja auch Tipps oder jetzt auch aus deiner Perspektive einfach von jemandem, der betroffen ist.
Ja.
Was kann helfen, die man ja so einfach in seinen Alltag integrieren kann?
Absolut. Ich glaube, die Hürde einfach auch mit seiner Partnerin oder Partner einfach zu reden und zu sagen so, ey, ich habe ein Problem. Weil ganz viele Leute reden immer nur so darüber, ah ja, wir wollen glücklich sein und oh, ich liebe dich so, bla bla. Aber die reden nicht über ihre Ängste oder die reden nicht, wenn es ein Problem gibt, dass dann gesagt wird, so ja, mir ist aufgefallen, du drehst dein Handy immer um oder so, wenn man sich neu kennenlernt oder sowas, ne? Oder so irgendwie, mir kommt vor, du nimmst dein Handy überall mit, so irgendwie, das triggert mich, weil in meiner vorherigen Beziehung wurde ich vielleicht betrogen oder sowas, ne? So ist das, so, das macht was mit mir. So, und viele haben schon dann so ein großes Hemmnis, das überhaupt anzusprechen.
Ja, Kommunikation.
Und eigentlich, genau, Kommunikation. Und eigentlich könnte man das ja ansprechen und dann sagt das Gegenüber vielleicht so, was ist mir noch nie aufgefallen, so ey, bitte sehr, so ist ja gar kein Code drin oder hier, mein Code ist so und so, guck bitte rein.
Ja.
So, ich wusste gar nicht, dass ich das mache. Manchmal ist es so einfach.
Ja, ja, das stimmt. Wo wir gerade von Tabus und Klischees auch vielleicht sprechen. Ein letztes Thema, bevor unser Gespräch auch leider wieder sich dem Ende entgegenneigt. Du bist mit einer tollen Frau zusammen, seit 1,5 Jahren jetzt auch verlobt, hast du eben gesagt.
Das ist richtig.
Die Tattoo-Model und auch Onlyfans-Creatorin ist. Und ja, seit 1,5 Jahren bist du auch bei Onlyfans vertreten. Wie ist, also erstmal vielleicht, wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt und wie bist du auf dieser Plattform gelandet?
Ja, also letzten Endes, um es ganz kurz zu sagen, ich bin da halt irgendwie so reingerutscht, ne? Also es war nie mein Plan. Wir haben uns durch Zufall kennengelernt. Es hat irgendwie bei beiden Seiten Klick gemacht. Und da war auch ganz viel Reden, vielleicht weil wir ähnliche Päckchen zu tragen haben in der Vergangenheit oder im generell im Leben. Oder ich möchte gar nicht sagen Päckchen, sondern weil wir sehr, sehr ähnlich sind, nur ein anderes Geschlecht haben.
Ja.
Und deshalb versteht man sich, man hat ähnliche Interessen. Es war halt einfach so, man ist aufeinander getroffen und man hat geredet. Also es war wirklich im Fokus. Man möchte eher so glauben, dass ja wieder dann so Vorurteil, Schubladen denken. So man sieht sie, man sieht mich und denkt sich, ja, die haben gevögelt, ne, piep, ne, so. Die haben nur Schakalaka und so. Und die sind total locker. Und dabei sind wir total konservativ eigentlich. Und auch nur, weil sie das macht und ich halt da halt mitmache, bedeutet das ja nicht, dass das nicht was Wertvolles für uns ist.
Wie gehst du dabei mit Vorurteilen um? Als wir vorher gesprochen haben, hattest du auch gesagt, nicht nur beim Thema Burnout, sondern auch da, dass da durchaus auch mal vielleicht Gegenwind kommen kann, aus persönlichen Kreisen, aus beruflichen Kreisen. Wie gehst du damit um? Oder ihr beide auch zusammen?
Also ich sehe das absolut sportlich und genauso sieht sie das auch absolut sportlich, weil wir wissen ja, was wir machen. Also um Gottes Willen, sie macht ja viel mehr. Sie ist die das gerissen hat und ich bin halt einfach nur so ganz doof. Ich bin halt ihr Partner, ich habe gar kein Problem damit.
Statist.
Ich bin einfach nur da, um Gottes Willen. Ja. Ne? Also ihr gebührt das Lob, dass sie sich da richtig was aufgebaut hat und auch vorher schon im normalen Leben einfach eine krasse Geschäftsfrau ist und einfach die Scheiße rockt. Also wirklich. Ich sag ihr immer, sie hat 3-4 Gehirnwindungen mehr als jeder andere. Also sie ist wirklich hochbegabt und ist so auf Zack. Also ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde Lob reden.
Freut sie sich bestimmt.
Bestimmt. Das ist wirklich... Sie hat das Game durchgespielt. Also gerade bei OnlyFans hat sie das Game durchgespielt. Sie ist da richtig auf Zack. Und ich bin halt einfach nur dabei.
Hat das deine Wahrnehmung von so Körper, Intimität, Beziehung, Partnerschaft auch nochmal verändert?
Ja, in der Hinsicht, dass ich natürlich von ihr auch mitbekomme, wie Männer sind oder wie Männer versuchen, an auch durchaus vergebene Frauen ranzukommen oder was so geschrieben wird, was mir auch schon klar war, aber was mir noch deutlicher wird, weil man das so fast jeden Tag mitbekommt, dass es eigentlich manchmal, also ich entschuldige mich schon sehr oft, dass ich ein Mann bin, um es mal so ganz knapp zu sagen, weil manche Sachen sind echt nicht schön, wo ich mir sage, boah, tut mir leid, ich schäme mich gerade, ein Mann zu sein.
Ja, das kann ich mir auf so einer Plattform durchaus vorstellen.
Aber auf der anderen Seite muss man dazu sagen, irgendwie ist es auch gut, weil Männer sind so gestrickt, wie sie sind, weil sonst würde es so Plattformen gar nicht geben. Also irgendwie ist es schön, dass Männer sehr getrieben sind oder
Männer
triebgesteuert
brauchen Bilder,
sind.
Frauen brauchen Geschichten.
Genau, das hast du letztens schon gesagt, genau.
Ja, deswegen lesen wir alle Romantasy-Bücher.
Richtig.
wenn wir jetzt nochmal, wir müssen leider ein bisschen zum Ende kommen unserer Folge. Aber jetzt nochmal so zusammenfassend. Was bedeutet Männlichkeit für Patti Kappa? Wir haben unsere Folge ja auch so ein bisschen unter diesem Stern heute mal betrachten wollen. Was bedeutet das für dich? Wir bleiben erstmal bei der Frage. Was bedeutet das für dich?
Männlichkeit bedeutet für mich, dass es eigentlich gar keine Männlichkeit gibt. Es gibt das Individuum und es gibt so, wie man sich fühlt. Aber Männlichkeit an sich empfinde ich als gar nicht existent.
Also eigentlich ein Stereotyp, den wir dringend abschaffen müssen.
Absolut.
Vielleicht werden dann viele Männer auch ein bisschen entspannter bei vielen Themen.
Bestimmt.
Also ich stelle es mir auch hart vor. beides, Frau sein, Mann sein, ist es nicht so einfach.
Ja.
Wenn du einem 20 oder wenn du deinem 20-jährigen Pat heute einen Rat geben könntest, wie würde dieser Rat lauten?
Höre nicht so viel oder lege nicht so viel Wert auf die Meinung anderer. Weil ich glaube, ich habe mir sehr viel verbaut, dadurch, dass ich gedacht habe, oh ja, okay, der hat gesagt, mach's besser nicht so, mach's besser nicht so, mach's nicht besser. Und man, dann bleibt man in einem Stadium, wo man gar nichts macht. Weil man jedem gerecht werden möchte und nur sich selber nicht.
Das ist voll das schöne Takeaway. Also eigentlich einfach mal mit Klischees, Tabus und irgendwie der Erwartungshaltung von einem, wahrscheinlich auch einem selber, einfach mal brechen.
Ja, auch. Und neue auch Wege einfach probieren. Machen, weil nur durchs Scheitern kann man wachsen, finde ich.
Das ist ein richtig schönes Schlusswort, finde ich.
Ja.
Mir hat es total Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen. Das war irgendwie nochmal eine ganz andere Folge als sonst. Viel weniger Marketing-Kontext und fast ein bisschen wie eine persönliche Therapie-Session. Hat mir große Freude gemacht. Vielen Dank, dass du auch so ehrlich darüber sprichst.
Ich finde das sehr gerne.
Sehr mutig, ganz unabhängig, ob man Mann oder Frau ist, einfach solche doch sehr intimen und persönlichen Themen und Momente zu teilen.
Sehr gerne.
Danke.
Danke.
Wir sehen uns beim nächsten Mal in deinem Tattoo-Studio wieder. Hab schon wieder Ideen. Tschüss.
Ciao.